Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel bezüglich Karneval, Fasching und Fastnacht heißt es, die fünfte Jahreszeit hat viele verschiedene Namen. In Bayern, Österreich und Sachsen ist der Begriff Fasching gebräuchlich. Er leitet sich ab von der mittelhochdeutschen Zusammensetzung Waschank, womit der Ausschank von Alkohol vor der Fastenzeit gemeint ist. Vom Karneval spricht man hingegen im Rheinland. Einer Theorie zufolge stammt das Wort vom mittellateinischen carne levare ab, was Fleisch wegnehmen bedeutet. Eine andere Theorie geht vom Begriff Carus Navalis aus, dem Narrenschiff, mit dem sich der Sage nach die verschiedenen Göttinnen des Frühlings und der Fruchtbarkeit fortbewegten und der bei den Fastnachtsumzügen wieder auftaucht. Dies weist auf den ursprünglichen heidnischen Hintergrund der Fastnachtszeit hin, der von christlichen Bräuchen überlagert wurde. Im rheinischen Karneval spielt der Straßenkarneval mit vielfältigen, gern von Jahr zu Jahr neuen Kostümen eine zentrale Rolle, ebenso wie Uniformen, die an das Militär erinnern. Denn unter dem Eindruck der wechselnden französischen und preußischen Obrigkeiten entstand in Köln der typisch rheinischen Karneval. Dieser parodierte Hofstaat Uniformen, Garden und Orden und setzte sich zunächst in ganz Deutschland durch. Zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es aber im schwäbisch-alemannischen Raum eine Art Fastnachtskonterrevolution, mit der sich das mittelalterlich frühneuzeitliche Fastnachtsbrauchtum wieder durchsetzte. Dort behalten etwa die Träger ihre teils furchteinflößenden Masken stets bei. Oft ist es üblich, sie von Generation zu vererben. Was diese Feste anbelangt, so entspringen sie aus dem Heidentum, die in manchen Ländern einmal im Jahr gefeiert werden. Ebenso gibt es auch ein christliches Osterfest, welches jährlich praktiziert wird, wo ebenso Elemente aus dem Heidentum zu sehen sind, wie wir noch sehen werden. Und wir wollen heute biblisch einordnen, was die Heilige Schrift bezüglich diesem Thema zu sagen hat, ob Ostern dem entspricht, was wir in unserer gegenwärtigen Zeit finden. Es ist so, dass viele Christen jedes Jahr Ostern feiern, in der Annahme, um so die Auferstehung Jesu Christi zu ehren. Aber nur wenige hinterfragen, woher dieses Fest wirklich stammt und ob es überhaupt eine biblische Grundlage besitzt. Denn ein ehrlicher Blick in der Heiligen Schrift zeigt, dass Ostern kein von Gott festgesetztes Fest ist, sondern es geht auf heidnische Fruchtbarkeitsokkulte zurück, wo unter anderem Osterhasen, bunte Eier und andere Frühlingstraditionen mit eingebunden werden. Doch woher kommt der Name Ostern? Dazu gibt es unterschiedliche Auslegungen. Wie zum Beispiel soll sich das Wort Ostern vom Namen Ostara ableiten. Und eine Legende soll besagen, dass die germanische Göttin des Frühlings, der Fruchtbarkeit und der Morgenröte so geheißen hat. Ihr zu Ehren sollen auch die Germanen im Frühling ein großes Fest veranstaltet haben, das im Frühling mit Ostern betitelt wurde. Aber es soll auch eine andere Erklärung geben, die einen christlichen Hintergrund hat. Zudem soll die jüngste Erklärung auf das Wort Ostern Jürgen Odolf, Professor für Namensforschung, liefern, welcher bis 2008 an der Universität in Leipzig gelehrt hat. Nach seiner Meinung stammt das Wort Ostern aus der nordgermanischen Wortfamilie außer Gießen und ausbegießen. Welcher der Hypothesen auch stimmen mag, Fakt ist, dass sich manche Konfessionsgruppen an unbekehrte Quellen anlehnen, weil wie bereits erwähnt auch Eier herangezogen werden. Und das Ei symbolisiert in vielen Kulturen Fruchtbarkeit und neues Leben. Und um diese Behauptung zu stützen, möchte ich hier das Zitat der katholischen Kirche selbst anwenden, wo Folgendes gesagt wird. Das Ei galt auch schon vor dem Christentum als Zeichen für das erwachende Leben. Christen haben das Ei-Symbol übernommen und in Richtung der Auferstehung Christi von den Toten hingedeutet. So wie das Küken die Schale durchbricht, komme Jesu lebend aus dem Felsengrab, lautet eine Erklärung. Zitat Ende. Der Lakeland Ledger beteuert zu den Eiern: Die Freude über die Ankunft des Frühlings mit Eiern begann vor langer Zeit, denn das Ei symbolisiert neues Leben. Vor der christlichen Zeitrechnung färbten, segneten, spielten und tauschten die alten Griechen, Römer und Ägypter Eier, um das Ende des Winters zu feiern. Es wird also deutlich von der katholischen Kirche zugegeben, dass deren Ursprung nicht im christlichen Bereich liegen, sondern einen außerbiblischen und nicht christlichen Bezug besitzt, wo man kein Problem gesehen hat, es zu integrieren. Zudem beweist das der Artikel von der Lakeland Ledger. Behalten wir das fest im Kopf, wenn wir dann konkreter werden. Aber was hat es jetzt mit dem Osterhasen auf sich? Da erwähnt die katholische Kirche jenes Statement: Wie der Osterhase zum Ei kam, bleibt ungeklärt. Meister Lampe wurde erstmals 1682 schriftlich im Zusammenhang mit Ostern erwähnt. Die Vermutungen gehen dahin, der Hase sei eine unverstandene Umformung des Osterlamms. Liest man etwa im etymologischen Wörterbuch von Friedrich Kluge. Die Verbindung mit Ostern könnte ihm aber eine anatomische Eigenart eingebracht haben. Mangels Augenlidern schlafen Hasen mit offenen Augen, weshalb man sie oft zum Symbol für Christus sieht, der von den Toten zurückgekehrt, nie wieder entschlafen wird. Ein anderer Erklärungsversuch gründet in der Fruchtbarkeit des Tieres, die auf die Unzerstörbarkeit des Lebens und somit auf die Auferstehung hindeuten soll. Zitat Ende. Wir sehen hier also, dass sich etwas Ungeklärtes, wie der Autor angibt, in gewisse Versammlungen etabliert hat. Und auch hier ist ein außerbiblischer und nicht christlicher Zusammenhang festzustellen. Und obwohl man es nicht erläutern kann, hält man trotzdem daran fest. Mit anderen Worten, es ist nicht relevant, von wo es stammt, aber es ist ein integraler Bestandteil. Und diese Vorgehensweise ist ein fürchterlicher Gräuel in den Augen des Herrn, wo Praktiken eingebaut werden, deren Wurzeln aus dem säkulären respektive antichristlichen Geist hervorkommen. Denn wir können schon Folgendes in Hesekiel Kapitel 8, Vers 17 bemerken. Ist es dem Haus Juda zu wenig, die Gräuel zu tun, die sie hier verüben, dass sie auch das Land mit Frevel erfüllen und mich immer wieder zum Zorn reizen? Und siehe, sie halten grüne Zweige an ihre Nase. Man kann hier kristallklar beobachten, wie abscheulich es in Gottes Augen ist, wenn Menschen grüne Zweige an ihre Nase halten, was auf den ersten Blick für den einen als nichts Schlimmes zu bezeichnen ist. Ja, grüne Zweige an die Nase halten, was soll denn da schon Entsetzliches daran sein? Man kann doch nicht so kleinlich sein, es geht doch um die Liebe Gottes. Transferieren wir das jetzt auf unser Exemplar? Ja, Osterhasen und Ostereier, was ist so Schreckliches daran? Die sind doch so niedlich und der Herr hat bestimmt nichts dagegen einzuwenden. Aber was man auch sagen muss, ist, dass diese Passage in Hesekiel im Kontext mit der Verehrung eines anderen Gottes auftaucht, so dass man jetzt sagen könnte, dass Christen nur den einen wahren Gott anbeten und die Hasen und die Eier kein Problem darstellen sollten. Aber auch diese Argumentation ist nicht legitim, da wir schon in 1. Könige Kapitel 3, Vers 3 dies bemerken, wo geschrieben steht: Salomo aber liebte den Herrn, so dass er in den Ordnungen seines Vaters wandelte. Nur brachte er Schlachtopfer und Räucheropfer auf den Höhen dar. Salomo hatte zwar keinen anderen Gott verehrt, aber ein falsches Mittel in seine Anbetung eingebettet, was dem Herrn nicht wohlgefällig war. Und wenn Christen aus unerklärlichen Gründen einen Hasen einführen, der außerbiblisch herangezogen wird, so gibt es eine prägnante Kausalität, und zwar bekräftigt das mittelalterliche Institut Folgendes. Seit seinen frühesten Aufzeichnungen in afrikanischen, indischen und ägyptischen Kulturen gilt der Hase, der später mit dem Kaninchen austauschbar wurde, als Symbol für generative Kräfte. In der antiken griechisch-römischen Welt symbolisierte der Hase Fruchtbarkeit, aber auch Liebe und Lust. Wir sehen das auch beim Playboy, der den Hasen als Symbol einsetzt. Der Hase war das bevorzugte Opfer für die Liebesgötter Aphrodite und Eros. Es ist also kein Rätsel, sondern man ist ein Kompromiss eingegangen, um dieses Element zu implementieren, auch wenn es Gott nicht gefällt, dass man von nichtchristlichen Lehren kopiert. Bei Salomo war dasselbe zu konstatieren, wie wir auch bestätigen konnten, denn Gott wollte keine Höhen einfügen. Und er hat auch nicht gesagt, dass ihr diese auf eine christliche Art und Weise benutzen könnt. Nein, sie sollten radikal entfernt werden. Daher haben Bestandteile aus nichtchristlichen Lehren, die eine Auferstehung repräsentieren sollten, absolut nichts verloren, was man sowieso nicht kann. Denn ein Hase, der stirbt, steht doch nicht wieder von den Toten auf, sondern er verwest wie jedes andere Tier auch. Stellt euch vor, man würde sagen, dass man nicht weiß, wie die Höhen, die Salomo benutzt hat, einbezogen worden sind. Das würde in der damaligen Zeit ein absolutes No-Go sein, da der Herr die Regeln festgelegt hat, wie man seinen Dienst gestalten soll. In 3. Mose Kapitel 3, Vers 20 kommt es so zur Geltung, was die Heiligkeit des Volkes betrifft. Ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Schon im Alten Testament wird aufgezeigt, dass Gott sein Volk von den Heiden abgesondert hat, sodass sie nicht ihre Bräuche annehmen sollten, sondern sie sollten den Herrn so verehren, wie er es dementsprechend wünscht. Was ein signifikanter Marker war, dass sie sein Eigentum sind. Und das Gleiche bezieht sich auf das Volk Gottes im Neuen Testament, die christliche Gemeinde. Ihr Lieben, es ist Gott, der die Norm setzt und nicht ein außerbiblischer Brauch. Und wenn man weiter in die Tiefe schaut, dann kann man sich die Frage stellen, warum wird das von so vielen Menschen geduldet? Was passiert hier eigentlich? Warum hat man an der Tradition mehr Gefallen als das Wort Gottes selbst? Da manchmal noch zu wenig Erkenntnis besteht. Da manchmal die Zugehörigkeit in der falschen Gruppe wichtiger ist als die konkrete Wahrheit, die der Herr selbst offenbart hat. Da manchmal dieses Konstrukt der Lüge mehr schätzt als die Heilige Schrift selbst. Ja, auch wenn es nicht im Einklang mit Gottes Wort übereinstimmt. Und gehen wir noch tiefer in die Sache hinein. Denn wer ist der Initiator, dass Christen sich mit falschen Verstrickungen verbinden? Ja, es ist der Vater der Lüge. Ganz genau der Satan selbst. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8 lesen wir: Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Es ist der alten Schlange ein Herzensanliegen, dass Menschen verführt werden, sodass sie in unserem Fall sich an Sachen gewöhnen, die nicht mit der Schrift konform gehen. Personen sollen alte Rituale mit einem okkulten Hintergrund anwenden, hinter denen in Wirklichkeit Dämonen stecken, sodass eine Vermischung zwischen Gottes Wort und den Gedanken des Teufels stattfinden sollen. Und ausgesprochen in der Endzeit gilt es jetzt mehr denn je, einen klaren Blick zu bewahren, was ausschließlich nur der Herr bewerkstelligen kann, wenn wir auf ihn gezielt schauen. Betrachten wir eine weitere Schwierigkeit, das sowohl die heutigen Versammlungen in den verschiedenen Gruppierungen betrifft. Das einmalige Feiern von Ostern soll an die Auferstehung Christi gedenken, dass man, wie gesagt, zu Ehren hält. Die Auferstehung Christi ist aber kein einmaliges Ereignis, das Christen nur einmal im Jahr zelebrieren und die restlichen 364 Tage negieren sollen. Denn diese Problematik hat auch dazu geführt, dass es dem Satan gelungen ist, dass die Menschen Tod und Auferstehung nur mit diesem Tag in Verbindung bringen, aber nicht verstanden haben, warum generell Christen sich versammeln. Es ist schon selbstverständlich geworden, dass sehr viele Menschen postulieren, dass heute Ostern ist. Aber was ist mit den anderen Zeiten, wo Christen gemeinsam das Wort Gottes studieren? In Johannes Kapitel 20, Vers 19 ist jenes zu entnehmen. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren, an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Schlagen wir auch den 1. Korinther Kapitel 16, Vers 2 auf, wo es so zum Ausdruck kommt. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Der erste Tag der Woche ist der Tag der Auferstehung und weil Christus auch auferstanden ist, ist es ein Tag, warum eine Gemeinschaft überhaupt zum Tragen kommen kann. Und weil es der Tatsache entspricht, freuen sich die Gläubigen und haben beständig die Auferstehung Christi vor Augen. Sodass nicht das einmalige Ostern, sondern es ist eine konstante Realität. Zusätzlich haben wir heute eine Situation, wo sehr viele Menschen frohe Ostern wünschen, die es als eine Formel benutzen, aber nicht bekehrt sind. Doch man verwendet es, weil es für manche als eine Brauchsformel angesehen wird, aber man sich selbst auf den Pfad der ewigen Verdammnis befindet. Lass mich dich daher fragen, wenn du zu dieser Personengruppe gehörst, dann hast du vielleicht eine liebevolle Intention dahinter. Aber es verbessert nicht deine fatale Position, wo du vor Gott schuldig stehst und der Satan schon nach deinen Beinen festgreift und endgültig mit ihm in das nie aufhörende Verderben ziehen möchte. Überlege dir daher, kannst du für dich wirklich in Anspruch nehmen, dass du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus dein Herr ist und es auch mit dem Herzen glaubst? Wenn nein, dann bist du nicht verpflichtet, Segenswünsche auszusprechen. Besprechen wir noch zum Schluss einige praktische Sachen. Ist es jetzt falsch, wenn Christen an einem Tag sich eine Freude bereiten aufgrund der Auferstehung? Oder ist es jetzt nicht in Ordnung, wenn Gläubige sich dazu entschließen, dass man an einem Morgen wegen der Auferstehung Jesu Christi einen Familienbesuch mit Essen vereinigt? Kann es vielleicht nicht richtig sein, dass man an einem Zeitpunkt, was das leere Grab angeht, Kinder beschenkt? Und die entschiedene Antwort lautet, dass all die genannten Punkte erlaubt sind, dass sie nicht schriftwidrig sind und jeder Tag dem Herrn gewidmet ist. Doch wie gesagt, die Aufgabe der Gemeinde ist es nicht, die Auferstehung nur an einem Tag zu statuieren. Im Gegenteil, diese immerwährende Wahrheit sollen Christen permanent aufrechterhalten. Es ist, wie wenn man einen Ehering fortlebend trägt, der die andauernde Loyalität signalisiert. Und so ist die Gemeinschaft im Herrn eine Leuchte, welche das Evangelium verkündet. Der Grund dafür, warum man der verlorenen Welt immer wieder daran erinnert, dass Christus den Tod überwunden hat und in ihm das Leben ist. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.